Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 21, das E-Auto, steuerlich voll geladen. Und auch heute freue ich mich sehr, wieder Anita Dormeier neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich wie immer, dich zu sehen und wie immer zu hören.
Und wir haben ja heute wieder so ein Thema genommen, das uns immer wieder interessiert. Ein Thema, was auch in jedem Gespräch mit jedem Mandanten irgendwann aufploppt, ist natürlich die Mobilität, das Auto, was kann ich machen, was kann ich gestalten. Und so wollen wir uns heute explizit nur mal den E-Auto widmen, weil es kommen ja einige Änderungen wieder auf uns zu, einige Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, es ist wirklich nochmal ein guter Zeitpunkt zu durchleuchten, was geht denn alles eigentlich auch nochmal, wenn wir über dieses besondere Fahrzeug sprechen möchten.
Ja, der Gesetzgeber möchte ja immer mehr Förderungen bringen und auch der neue Gesetzgeber ist da nun sehr, sehr stark am Arbeiten. Ja, wir haben ja da ohnehin schon seit einigen Jahren ja einige Vorteile, egal ob Unternehmer oder auch Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmerüberlassung auch sehr, sehr stark gefördert. Aber gerade bei Unternehmensfahrzeugen oder eben auch Arbeitnehmerfahrzeugen kommt es auf den Bruttolistenpreis an.
Und der Bruttolistenpreis ist ja auch immer so ein bisschen die Größe, woran sich ja auch orientiert, ob ich vielleicht eine steuerliche Begünstigung erhalte oder nicht. Und die ist in den letzten Jahren ja auch stetig gewachsen. Also ich erinnere mich, dass es ja 2019 begonnen hat, wenn wir nur über das E-Fahrzeug reden, dass dieser Bruttolistenpreis von 60.000 Euro im Raum stand und da hat man geschimpft und geflucht, weil es gab eigentlich kaum Autos, die viel günstiger waren.
Die gab es damals wirklich noch nicht, ja.
Jetzt hat sich ja der Markt dahingehend ja entwickelt, dass es langsam auch, ich nenne es mal das Economy-E-Fahrzeug langsam gibt. Die sind immer noch nicht wirklich massentauglich erschwinglich von den Preisen, wenn man sich nicht gerade das chinesische Produkt holt, was natürlich im europäischen Markt noch nicht so beliebt ist. Aber wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Aber der Gesetzgeber hat ja verstanden, dass der Bruttolistenpreis langsam nach oben muss.
Ja, die 60.000 waren natürlich erstmal so im Raum gestanden, aber dann hat man gemerkt und auch gefordert, das muss angehoben werden. Hat man auch gemacht, Stichtag 01.01.2024. Ja, da haben wir eben seit diesem Zeitpunkt 70.000, immerhin 10.000 Euro mehr ab dem Zeitpunkt 01.01.2024. Wobei immer wichtig ist, das ist kein wirklicher Anwendungszeitpunkt. Es handelt sich hier immer um einen Stichtag. Das heißt, man muss natürlich immer einen neuen Fall haben. Entweder ein Fahrzeug anschaffen oder ein Fahrzeug leasen ab diesem Zeitpunkt oder eben auch an den Mitarbeiter überlassen ab diesem neuen Zeitpunkt, eben 01.01.2024.
Und was uns natürlich immer interessiert, ist natürlich, was gilt es denn jetzt hier zu gestalten? Und es geht mitunter natürlich um die 1%-Methode, die natürlich hier gestaltet wird. Und die, wenn wir über das reine E-Fahrzeug reden und wir reden über diese bis 70.000 Euro, ja die 0,25%-Methode eigentlich heißen müsste.
Ja, das ist immer sehr, sehr strittig. Viele sprechen ja von der 0,5%-Methode oder 0,25%-Methode. Im Prinzip ist es ja so, dass wir den Bruttolistenpreis nehmen und eben nur zu einem Viertel oder eben zu einem Halb ansetzen. Reicht also diese Grenze nicht, kommen wir über aktuell diese 70.000 Euro hinaus, dann wäre eben nur ein Halb des Bruttolistenpreises anzusetzen. Und von diesem Wert berechnet man dann die 1%-Methode für die Privatnutzung oder eben die 0,03%-Methode für die Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte. Die sind natürlich nach wie vor zu besteuern, also steuerfrei wie beim E-Bike. Da wäre natürlich gar nichts geeignet.
Da hast du vollkommen recht. Dennoch ist es ja im Vergleich zu einem Verbrenner immer noch nur ein ganzes halbes Prozent weniger, was ich versteuern muss, selbst wenn ich über diesen Bruttolistenpreis bin. Also habe ich ja trotzdem einen steuerlichen Vorteil gegenüber einem Benziner oder Diesel.
Einen sehr großen Vorteil, einen wirklich großen Vorteil oder eben dann noch mit ein Viertel, das muss man sich mal überlegen. Es lohnt sich also wirklich rein steuerlich betrachtet, den Rest, ja, da halte ich mich zurück, aber rein steuerlich betrachtet ist es eine echte Investition. So ein E-Fahrzeug wird einfach geringer besteuert. Das ist ganz klar der Fall. Allerdings 70.000, naja, ob das in jedem Fall ist ausreicht. Ich habe da so einige Modelle im Kopf. Ich glaube, sie geben mir recht oder auch du, Kevin, gibst mir recht. Das wird nicht immer ausreichend sein.
Nein, leider nicht. Also die 70.000 sind halt erst recht, wenn man ein schönes Auto fahren möchte, ja, leider immer noch nicht drin. was auch dafür eben sorgt, dass wir viel zu wenige davon vermutlich auf der Straße sehen.
Ich denke, das ist der Hintergrund des Gesetzgebers oder der Gesetzgebung. Man will eben hier dafür sorgen, dass noch mehr dieser Fahrzeuge in Umlauf kommen. Es stehen vermutlich auch einige auf Halde und so hat bereits auch der alte Gesetzgeber ja vorgebaut. Er wollte den Bruttolistenpreis erhöhen. Beabsichtigt war das schon zum 1.7.2024. Ja, aber das ist alles leider nicht gelungen.
Nein, aber um jetzt vielleicht schon mal vorzugreifen, es gibt aber jetzt schon Ideen und Vorschriften, was zum 1.7.2025 passieren könnte bezüglich unseres Bruttolistenpreises.
Ja, das neue Investitionsprogramm. Das neue Investitionsprogramm soll ja die Wirtschaft so richtig auf Vordermann bringen. Und da ist nun definitiv neu geregelt, 1.7.2025. Man kann damit planen, das gilt als todsicher neuer Bruttolistenpreis mit 100.000 Euro. Wir sollten aber wieder an die Anwendung denken. Gemeint sind natürlich nicht die Altfälle, die Bestandsfälle. Ich muss wieder ein Fahrzeug neu oder ein Fahrzeug erwerben. Ich muss es wieder leasen. Ich muss es vielleicht an den Mitarbeiter ab dem 1.7.2025 überlassen.
Okay, jetzt heißt, ich muss jetzt nur noch das Kleingeld haben, mir so ein teures Auto leisten zu können oder auch letztendlich unsere Mandanten, sodass wir dann eben von dieser neuen Grenze auch nutzen können, um die Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen.
Ja, also steuerlich lohnenswert auf jeden Fall, wenn man sich das mal so hochrechnet. 100.000, das ist schnell mal zusammen. Da würde einer eben diese 100.000 1% versteuern. Das sind immerhin im Monat 10.000 als, Entschuldigung, im Monat 1.000 Euro als Bemessungsgrundlage. Bei einem Elektrofahrzeug mit 100.000 Euro zahlt man eben nur 250 in der Bemessungsgrundlage die Steuer. Das wirkt sich doch ziemlich positiv aus.
Das ist wirklich sehr positiv. Aber wie verhält sich denn da in diesem Zusammenhang zum Beispiel dann die Umsatzsteuer? Weil die ist doch vermeintlich nicht so gnädig und hilft uns dann und gibt uns 0,75% Rabatt.
Ach, ich sag immer gerne, die Umsatzsteuer hält wohl nichts vom Klima. Ja, das ist so ein Spruch, den ich immer gerne auf den Lippen trage. Aber man hat natürlich schon gehofft, dass man jetzt bei den neuen gesetzlichen Regelungen ein klein wenig nachgibt. Aber die Umsatzsteuer ist gnadenlos. Die Umsatzsteuer gibt leider nicht nach. Nach wie vor ist die Umsatzsteuer vom vollen Bruttolistenpreis zu berechnen.
Wenn ich jetzt an die 1%-Methode denke oder wie wir auch immer wir sie heute jetzt nennen möchten, an den privaten Nutzung. Wie schaut das denn jetzt aus, wenn ich zum Beispiel an die Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte oder ähnliches denke, die ja auch vielleicht noch zu versteuern sind bei einer Arbeitnehmerüberlassung? Kann ich da genauso auf die 0,25 oder 0,5% zugreifen?
Genauso, also wir haben sämtliche steuerlichen Werte immer von diesem reduzierten Bruttolistenpreis zu nehmen. Ob das jetzt die Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte sind oder eben auch beim Unternehmer, der muss ja auch seine Fahrtenwohnung, Betriebsstätte versteuern. Wir nehmen immer nur diesen ermäßigten Wert mit einem Viertel oder eben ein Halb, wenn es dann doch teurer wird als die neuen 100.000 Euro, was definitiv immer noch sein kann.
Jetzt habe ich ja vorhin so ein bisschen vorweggenommen, dass es ja vermutlich Änderungen gibt zu diesem Sachverhalt. Und da haben wir jetzt ja schon festgestellt, dass der Bruttolistenpreis sich erhöht hat. Gibt es noch eine weitere, vielleicht spannende Änderung, die auf uns zukommt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was zum 1.7.2025 passieren kann?
Ja, genau dasselbe Datum. Der Gesetzgeber ist sich da also schlüssig, ist sich einig. Auch wieder der 1.7. Der 1.7., da muss wieder die Anschaffung passieren, da muss wieder das Leasing passieren, da muss die Überlassung an den Mitarbeiter passieren. Man kann dann noch zusätzlich profitieren von einer ganz neuen speziellen Abschreibung. Auch das im Investitions-Sofort-Maßnahmenprogramm enthalten. Ja, und da hat man eben diese degressive Abschreibung sich ausgedacht. Die degressive Abschreibung mit stufenweise Berücksichtigung der AFA über einige Jahre.
Genau, und das ist tatsächlich so, dass wir an der Nutzungsdauer die klassische für Neufahrzeug von 6 Jahren festhalten. Aber im ersten Jahr darf ich tatsächlich 75% direkt abschreiben. Also das ist ja
schon, das ist schon
gewaltig. Gewaltige Summe.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein teures E-Fahrzeug mir kaufe, dann lohnt sich das ja tatsächlich. Kurios, wenn man das dann so liest, ist, wie sich dann die restlichen 25%, ja, die ich noch übrig habe, auf die verbleibenden 5 Jahre verteile. Das ist nämlich vom im zweiten Jahr noch 10, da merke ich vielleicht noch ein bisschen. Das ist dann im dritten und vierten nur noch 5, im fünften 3 und im sechsten ich sogar nur noch 2% übrig habe. Also man möchte, ja, unbedingt dran festhalten, dass es noch 6 Jahre abgeschrieben wird, dass ich auch nichts an der Abschreibung mehr ändere. Aber man soll kurzfristig, wenn man sich dafür entscheidet, ein E-Auto zu erwerben, im Anschaffungsjahr wirklich eine hohe Abschreibung genießen.
Ja, das soll also wirklich eine spezielle Abschreibung sein. Der Gesetzgeber wünscht sich hier nicht einen Umstieg in eine andere Abschreibemöglichkeit. Das heißt, man sollte schon mit dieser Abschreibung eben von Anfang an natürlich loslegen und dann eben auch über diese 6 Jahre bei der degressiven Abschreibung bleiben. Das will man auf jeden Fall so haben. 1.7., wie schon erwähnt, der Stichtag. Aber wieder gibt es eine kleine Sache, die mir gar nicht gefällt. Und das wurde auch schon sehr stark bemängelt. Man wollte endlich wieder unendliche Abschreibungen haben. Also nicht ständig diese Befristungen aufgrund bestimmter Gegebenheiten. Da war man eigentlich schon ziemlich satt. Aber es ist doch wieder anders geworden. Der 1.7., das ist der Stichtag in diesem Jahr. Es läuft aber im Moment nur bis Ende 2027. Man möchte also offensichtlich ganz, ganz schnell ganz, ganz viele dieser Fahrzeuge wirklich an den Mann oder an die Frau bringen.
Und wo du über Fristen und Beendigungen redest, ist es ja auch so, dass die E-Fahrzeuge einen großen Vorteil auch haben, dass sie zum Beispiel noch Kfz-steuerbefreit sind bis zum 31.12.2030. Das heißt, das sind auch nochmal Kleinbeträge, in Anführungsstrichen, die man sich da einsparen kann.
Ja, sicher. Die komplette Kfz-Steuerbefreiung, die kommt mit dazu. Und ja, die ganzen Förderungen sind ja ohnehin vorgeplant bis 2031. Warum, weiß ich auch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich sind wir dann sowieso klimaneutral geworden. Ich kann es dir nicht sagen. Aber auch die neue Kfz-Steuerbefreiung bis 2031 soll dazu noch ein Anreiz sein. Man will auch hier nochmal einen Anreiz geben, solche Fahrzeuge wirklich zu kaufen oder zu leasen.
Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, einfach mal aufzulisten, was gibt es denn so allgemein für Vorteile in diesen E-Fahrzeugen gegenüber dem klassischen Verbrenner? Weil das ist eben das, was letztendlich ja gerade versucht wird, uns eben finanzielle Vorteile zu erschaffen. Und so ist es ja, wenn ich erst recht zum Beispiel einem Mitarbeiter ein E-Fahrzeug überlasse, ein Riesenvorteil, dass ich einen deutlich geringeren geldwerten Vorteil habe. Also wenn ich jetzt denke, wie viel weniger Lohnsteuer, Sozialversicherungsabgaben ich auf ein reines E-Auto zahlen würde, das macht es auch direkt attraktiver, wenn ich jetzt an die Mitarbeiterbindung denke in den Zeiten des Fachkräftemangels, sozusagen, ey, bevor du mir abwirbst oder ich möchte dich halten, ich gebe dir ein E-Fahrzeug, das kostet dem Arbeitnehmer dann gefühlt ja fast gar nichts mehr.
Ja, der Mitarbeiter könnte das natürlich noch beisteuern. Er könnte eine Zuzahlung leisten. Man könnte sogar bis auf 0 geldwerten Vorteil kommen, wenn man eben dann den Rest, den geldwerten Vorteil, eben noch an den Arbeitgeber mit Eigenleistungen bestückt. Das wäre natürlich noch eine tolle Möglichkeit. Kann man sich im Einzelfall überlegen, muss man natürlich mit dem Arbeitgeber letztendlich in Übereinstimmung auch vereinbaren. Aber wir haben schon mal deutlich weniger. Und was bei Mitarbeitern halt wirklich ein großer Vorteil ist, die Sozialversicherung wird gespart. Die Sozialversicherung, die muss man ja wirklich heutzutage als Schwergewicht nehmen.
Das ist leider wahr. Und was man auch zum Beispiel machen könnte, ist, man kann ja wirklich steuerfreie Ladeinfrastruktur für Strom ja anbieten. Das heißt, als Arbeitgeber dürfte ich meinen Mitarbeitern das Aufladen von E-Fahrzeugen im Betrieb einfach kostenlos oder vergünstigt anbieten. Und es wäre in dem Fall komplett steuerfrei, und zwar bis Ende 2030 auch wieder. Die Frist gilt
ja
da
auch.
Ja,
das ist diese Frist
wieder. Und
wenn
ich das jetzt gegenüberhalte zu, ich gebe meinen Mitarbeitern einen Tankgutschein, was ein geldwerter Vorteil ist, dann ist das ja auch wieder ein immenser Vorteil, wo man auch nochmal versuchen möchte, diese E-Autos zu pushen.
Ja, im Betrieb alles steuerfrei. Egal, welche Kosten hier wirklich vom Arbeitgeber veranlasst sind, egal in welcher Höhe man letztendlich das Auftanken zulässt, das ist alles steuerfrei und eben auch sozialversicherungsfrei. Man darf dem Mitarbeiter nur diese Aufladestation oder diese Auflademöglichkeit auf keinen Fall also schenken. Das darf man nicht tun. Man darf es dem Mitarbeiter aber immer kostenfrei überlassen. Das würde sogar für zu Hause gehen.
Genau das ist es. Ich kann wirklich Stromkosten für zu Hause erstatten als Arbeitgeber. Also wenn ich als Mitarbeiter wirklich keine andere Möglichkeit habe, beim Arbeitgeber zu laden und ich lade deshalb eben daheim oder extern an der Säule, wie auch immer, das spielt gar keine Rolle, dann kann ich so einen Auslagenersatz tatsächlich erstattet bekommen.
Ja.
Und das können wirklich 70 Euro oder 35 Euro teilweise im Monat dann ausmachen.
Das ist die Pauschale?
Ja, genau. Das sind die Pauschalen, die man sonst dann auch geltend machen könnte. Also es ist wirklich irre, wie viele Möglichkeiten es einfach dadurch gibt.
Ja, diese 70 oder 35 Euro, übrigens Unterscheidung, je nachdem, ob man zusätzlich auch beim Arbeitgeber aufladen darf. Da muss man eben dann die kleinere Pauschale letztendlich hinnehmen. Aber das ist alles pauschal möglich, also ohne Nachweise. Man kann es natürlich sogar noch nachweisen. Auch das wäre sogar zulässig. Aber ich sag's mal so, ich habe es in vielen Fällen schon mal ermittelt, errechnet. Der Aufwand ist in vielen Fällen zu hoch. Das heißt, die Pauschalen sind doch sehr, sehr schön in der Anwendung.
Und auch wenn wir jetzt so euphorisch schon fast drüber reden, wie viele Möglichkeiten wir haben, müssen wir natürlich auch wirtschaftlich beleuchten, ob A, der Arbeitgeber überhaupt in der Lage ist, jetzt für jeden ein Auto zur Verfügung zu stellen, überspitzt gesagt, oder überhaupt für ein, zwei Mitarbeiter zu sagen, jetzt bekommst du ein Firmenfahrzeug. Oder ob es vielmehr einfach darum geht, die bestehende Flotte auszutauschen und dadurch bestehende Fahrzeuge bewusster in ein E-Auto umzustellen, weil dadurch man eben diese ganzen Vorteile genießt. Was auch Vorteile hat für die Wirtschaft, weil dadurch würden die Fahrzeuge ja dann endlich verkauft werden und kämen auf die Straße, weil dann eben zum Beispiel der Vertriebi, der Außendienstmitarbeiter, wie auch immer, dann ein E-Auto fährt statt einem Verbrenner. Aber ich glaube eben nicht, dass das dazu die Motivation nachher sein wird, meine persönliche Meinung, dass viele Mitarbeiter plötzlich einen Firmenwagen als E-Auto erhalten werden.
Ich glaube auch nicht, dass das wird doch einigen viel zu teuer sein. Man denke mal an den kleinen Handwerksbetrieb. Da wird man nicht jeden Handwerker mit einem E-Fahrzeug ausstatten, zumindest nicht für private Zwecke. Aber auch da könnte man vielleicht die Neuigkeiten als Anlass nehmen, das Fahrzeug, was weiß ich, den Transporter mal als E-Fahrzeug auszustatten, denn da gäbe es ja dann diese neue degressive Abschreibung. Also doch sehr, sehr viel steuerliche Möglichkeiten wieder, die anstehen, auch wenn man das Fahrzeug nicht für private Zwecke überlässt.
Ja, das ist doch mal ein guter Anreiz, wie wir mit unserem Mandanten in Zukunft darüber reden können, weil dazu kommen sie ja wirklich oft und sagen, hier, was machen wir mit meinem Auto? Dass man vielleicht wirklich durchleuchtet. Ist es vielleicht ein Anreiz zu sagen, auf ein E-Auto zu wechseln, um die degressive AFA vielleicht auch nutzen zu können und wenn man noch einen privaten Nutzen hat, den dann auch günstiger versteuern zu können? Und deshalb bedanke ich mich wieder bei dir, Anita, für diesen wirklich coolen Talk, weil wir heute ganz zukunftsblickend geschaut haben, wie unsere Mobilität sich im Steuerrecht zukünftig verhalten wird.
Ja, ich bedanke mich bei dir für den wunderschönen Talk und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder und hören uns auch bald wieder.
Und wenn Sie uns gerne wieder hören, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung oder einen positiven Kommentar in den von Ihnen gewählten Plattformen. Und bis dahin bedanken wir uns. Vielen Dank.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.